SWR Kultur Gespräch.
Heute mit Doris Maul und mit der Literaturwissenschaftlerin und Soziologin Caroline Amlinger. Hallo Caroline Amlinger, schön, dass Sie heute hier sind.
Hallo, guten Tag.
Caroline Amlinger, Sie waren lange Postdoc-Assistentin am Lehrstuhl für Neuere Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft der Universität Basel. Aktuell sind Sie Projektleiterin am Deutschen Seminar der Uni und zum kommenden Wintersemester wechseln Sie auf die Professur für Kultursoziologie der Universität Freiburg, wo Sie sich mit den Wechselwirkungen zwischen Kultur, gesellschaftlichen Konflikten und politischen Mentalitäten beschäftigen werden. Das haben Sie auch bislang schon getan in Ihren Büchern, die Sie zusammen mit Ihrem Mann Oliver Nachtwey geschrieben haben, Gekränkte Freiheit 2022. Darin geht es um den Protesttypus des libertären Autoritären. Und dann in Ihrem jüngsten Buch Zerstörungslust, Elemente des demokratischen Faschismus, für das Sie beide im Herbst vergangenen Jahres mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet worden sind. Wir wollen hier und heute vor allem über Ihre Analysen zum demokratischen Faschismus sprechen. Und lassen Sie uns da gleich mitten reingehen in das Thema. Morgen wird in Sachsen-Anhalt gewählt und Meinungsforschungsinstitute sagen der AfD, die ja in dem Bundesland vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, einen Stimmenanteil von mehr als 40% voraus. Was löst diese Prognose bei Ihnen aus?
Das ist zunächst einmal natürlich auch für mich als Soziologin äußerst besorgniserregend. Gleichwohl weiß ich aus meiner Forschung, dass die 40% nicht überraschend sind, sondern dass sie ein Ergebnis sind eines langfristigen Prozesses, den wir in gleich mehreren europäischen Ländern beobachten können, wo rechtsextreme oder rechte Parteien schon Regierungen stellen oder aber Mehrheiten auf sich versammeln. Und gleichwohl beschäftige ich mich eben auch mit der Frage, wo kommt das denn eigentlich her? Warum wählen so viele Menschen in Europa und insbesondere auch in Deutschland wieder eine rechtsextreme Partei, wo wir doch eigentlich gerade nach 1945 in einer Welt groß geworden sind, dass so etwas wie der Faschismus nie wieder passieren darf.
Ich möchte mal bei dem Bundesland kurz bleiben, bei Sachsen-Anhalt. Ich nehme an, Sie haben den Wahlkampf dort aus Interesse verfolgt und die Wahlkampfstrategien der AfD sich angeschaut. Wie hat es die Alternative für Deutschland Ihrem Eindruck nach geschafft, in diesem ostdeutschen Bundesland tatsächlich so weit nach vorne zu kommen?
Ich glaube, dass man da zunächst einmal generell die AfD in der gesamten Bundesrepublik sich anschauen muss. Das ist ein Trend, der sich zwar jetzt in den ostdeutschen Bundesländern im Zuge der Landtagswahlen besonders herauskristallisiert, aber selbst in den westdeutschen Bundesländern hat die AfD massive Zugewinne erzielt. Und jetzt spezifisch in Ostdeutschland haben wir eben herausgefunden, in unserer empirischen Forschung auch, dass die Wählenden dort eben sich in einer besonderen Art und Weise betrogen fühlen, auch von dem Versprechen einer Demokratie, dass man, wenn man sich nur genug anstrengt, wenn man eben investiert in die eigene Bildung, wenn man sich Mühe gibt, wenn man nicht stillsteht, nicht faul ist, dass man sich dann einen relativen Wohlstand sichern kann. Und genau das trifft natürlich dann die Bewohnerinnen in ostdeutschen Bundesländern nochmal härter, insbesondere weil sich dort auch viele in der Peripherie zurückgelassen fühlen. Das muss nicht immer unbedingt dann den objektiven Tatsachen entsprechen, sondern, das merken Sie schon, wie ich darüber rede, es ist oftmals eben eine gefühlte Wahrheit, die Menschen dazu treibt, rechte und in dem Fall rechtsextreme Parteien zu wählen.
Und genau das nutzt die AfD dann aus.
Ja, die AfD bedient eben genau diese Gefühle, zu kurz zu kommen, hinten anstehen zu müssen und macht einen erfolgreichen Wahlkampf, weil sie genau dieses Gefühl, ich bekomme nicht das, was mir eigentlich zusteht, das löst sie, indem sie sagt, okay, da gibt es eine Minderheit, vor allen Dingen migrantische Bevölkerungsgruppen, die nehmen euch das weg, was euch eigentlich zusteht. Und das ist eine sehr einfache, affektive Antwort, die eben verfängt.
Und wie gefährlich ist es für die Demokratie, wenn es der Partei tatsächlich gelingen sollte, die absolute Mehrheit im Landtag von Sachsen-Anhalt zu gewinnen, also den Ministerpräsidenten zu stellen und dann ihre Pläne zum Staatsumbau tatsächlich in die Tat umzusetzen? Mhm.
Ich möchte vielleicht hier sogar mit einer historischen Analogie antworten, nicht weil ich sage, dass sich die Geschichte wiederholt, aber es liegt hier auf der Hand, daran zu erinnern, dass zwar nicht in Sachsen-Anhalt, aber in einem anderen ostdeutschen Bundesland in Thüringen 1930 die NSDAP zum ersten Mal mit an die Regierung gekommen ist. Und zwar wurde die Regierung getragen von bürgerlichen Parteien, um eben damals die Mehrheit der KPD und SPD zu verhindern. Und was da passiert ist unter dem Innenminister der NSDAP, das ist doch ein kleiner Vorschein dessen, was einen erwarten könnte, wenn die AfD, wenn wieder eine rechte Partei mit in einer Landesregierung beteiligt ist. Es war nämlich so, dass der Innenminister von der NSDAP, Frick, damals ganz gezielt Polizei- und Verwaltungsapparate personell umgebaut hat und sie mit NS-treuen Beamten ersetzt hat. Er hat darüber hinaus auch den Bildungsbereich umgestaltet, gerade das Zentrum Weimar mit Bauhaus, ne, das wurde diskreditiert. Und das sind alles Prozesse, die damals nicht mehr rückgängig zu machen waren, sondern eben eher die NS-Herrschaft vorbereitet haben. Und das sollte man sich in Erinnerung rufen, wenn heute davon die Rede ist, dass man die AfD durch eine Regierungsbeteiligung ja entzaubern könnte, zähmen könnte. Damit gehen Errungenschaften, demokratische Errungenschaften und auch ganz konkrete Institutionen kaputt. Und die Dynamik, die politische Dynamik, auch unter den Wählenden, die das entfalten kann, die ist auch nicht gering zu schätzen.
Sie schreiben in Ihrem Buch Zerstörungslust, Elemente des demokratischen Faschismus. Seit den 1930er Jahren hat die radikale Rechte keinen solchen Aufschwung erlebt. Der Demokratie scheint die Zukunft abhanden gekommen zu sein. Was heißt das genau und woran machen Sie diesen Zukunftsverlust fest?
Ja, das war tatsächlich ein bisschen auch der Beweggrund, dass wir nach unserer Forschung zum Autoritarismus nochmal auch ins Feld gegangen sind, sagen wir als Soziologinnen. Also, dass wir nochmal Gespräche gesucht haben mit Menschen, die sich als destruktiv entpuppt haben oder aber die AfD gewählt haben, weil wir zunächst einmal in vielen demokratisch-westlichen Gesellschaften die Beobachtung gemacht haben, dass sich der Horizont einer besseren Zukunft, dass sich der zusammengezogen hat. Also dass Demokratie selbst auch nicht mehr als gestaltbar wahrgenommen wird, sondern dass sie eingeengt ist in Verfahren, in Regulierungen, die gleichzeitig auch getragen werden von einer ja, multiplen Krise, die eben auch uns Menschen im Alltag im Einzelnen betrifft. Das begann vermutlich mit der Finanzkrise schon 2008, dann folgte die Pandemie, dann der Angriffskrieg in Europa und nicht zuletzt der Klimawandel, der uns in dem jetzigen Hitzesommer nochmal wieder ganz klar vor Augen geführt hat, dass die alte Idee unserer Demokratie, wie sie sich nach 1945 etabliert hatte in Europa, die auf Wachstum und Wohlstand beruht, ja, dass die wirklich in einer Krise ist und dass man eigentlich über Alternativen nachdenken müsste. Aber das ist zumindest bei den Regierungsparteien in Deutschland ausgeblieben. Da wurde eher sozusagen das, was da ist, verwaltet. Und die Linke hat sich selbst auch von der Utopie verabschiedet, die lange Zeit eben sehr viele Menschen mobilisiert hat, für eine andere Welt einzutreten. Und da kamen die rechten Parteien, die genau auf diese Zukunftsängste gezielt haben und gesagt haben, hey, wir haben eine Lösung für eure Probleme.
Ein ganz zentraler Begriff in Ihrer Arbeit rund um den Aufschwung rechter Kräfte ist demokratischer Faschismus. Das ist eine Begriffskombination, die per se irgendwie Widerspruch provoziert, weil demokratischer Faschismus, gefühlt passt das nicht zusammen. Was verstehen Sie unter demokratischem Faschismus und welche sind die Elemente, die ihn ausmachen?
Ja, also zunächst einmal, da haben Sie recht, ne? Also wie kann denn ein Faschismus demokratisch sein, der sich ja historisch mit der Herrschaftsform einer Diktatur immer gegen damals auch die Weimarer Republik gerichtet hat, explizit. Und wir wollten mit dem Begriff zunächst einmal dafür sensibilisieren, dass wir in einer widersprüchlichen Gegenwart situiert sind, in der viele rechte Projekte an Fahrt gewinnen, die man nicht einfach nur als rechtspopulistisch bezeichnen kann. Das war ja lange eine Bezeichnung auch für die AfD, sondern dass da etwas passiert ist, das nicht nur uns, sondern auch viele andere Kolleginnen dazu bewogen hat, den Faschismusbegriff für die Gegenwart zu aktualisieren. Dass es nämlich so einen Überschuss hat an Destruktivität, wie wir es nennen, also der Lust wirklich auch die liberale Demokratie in Schutt und Asche legen zu wollen, zelebriert auch mit einer lustvollen Grausamkeit. Darum jetzt irgendwie wieder der Versuch, okay, was kann uns der Faschismusbegriff sagen gegenüber einem Rechtspopulismus, der immer ja etwas Konservierendes hatte, weil er letztlich auf einen Elitenwechsel gezielt hatte. Also da sollte die Elite ausgetauscht werden durch volksnahe Repräsentantinnen. Gleichzeitig muss man aber sehr vorsichtig sein, mit diesem großen Begriff um sich zu werfen. Das ist ja oftmals auch erst einmal ja eine moralische Kategorie, die sagen will, wacht auf, schaut an, was hier passiert, so weit darf es nicht kommen. Und wir versuchen aber darüber hinaus nochmal zu schauen, okay, auch analytisch, was sind denn eben aber auch die Differenzen zum historischen Faschismus? Wir leben ja weder in Deutschland noch in den USA, nach der Wiederwahl Trumps leben die Menschen dort auch nicht in einer Diktatur, sondern die rechten Parteien bekommen enorme Mehrheiten oder kommen sogar an die Regierungsmacht, nicht unbedingt mit dem expliziten Ziel, eine Diktatur zu errichten, sondern man situiert sich zunächst innerhalb der demokratischen Regierungen, aber letztlich um sie von liberalen Elementen zu befreien, weil gerade ja unsere Demokratien in den letzten Jahrzehnten einige Sperrklinken eingebaut haben, um Gleichberechtigung zu fördern, um den Schutz von Minderheiten sicherzustellen. Und nach dem Wahlantritt Trumps konnte man sehr gut beobachten, wie genau diese Sperrklinken wieder beseitigt werden sollten, indem beispielsweise die Diversitätsprogramme in Unternehmen, aber auch in den Behörden dann gestrichen wurden. Also das ist zunächst einmal etwas, wo sich die rechten Parteien noch innerhalb der Demokratie befinden und in dieser operieren, um sie von liberalen Elementen zu befreien und wieder ja einen sehr muskulären, einen starken Kapitalismus zu implementieren, wo eben keine Rücksicht mehr genommen werden muss. Und zugleich, das ist jetzt nochmal eine Ebene, die die Mentalität betrifft, der Wählenden von rechten Parteien, ist uns aufgefallen in den Interviews, die wir geführt haben, dass sich die meisten gar nicht als Nazis bezeichnen würden, noch nicht mal als rechts, sondern man versteht sich als Angehörige einer Mehrheit, die von Minderheiten um ihr Recht gebracht wird, gegängelt wird. Und das ist natürlich immer auch eine strategische Camouflage, auch von rechten Parteien, nicht nur von den Wählerinnen, zu sagen, nee, wir sind sozusagen die Vertreterin der wahren Demokratie, der echten Demokratie. So treten ja auch die AfD-Politikerinnen gerade jetzt im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt auf. Aber wir haben uns noch mal genau angeschaut, was haben die denn für eine Idee von Demokratie, die Wählenden? Und das erinnert sehr stark an ein Demokratieverständnis, was auch schon in den 1920er, 1930er Jahren in rechten und rechtskonservativen Kreisen zirkuliert ist und das am prominentesten von dem Rechtstheoretiker Carl Schmitt formuliert wurde. Nämlich eine Demokratie, die auf dem Prinzip der homogenen Mehrheit beruht, die dann nötigenfalls, um diese Homogenität, die innere Einheit zu sichern, das Heterogene ausscheiden oder vernichten müsse. Das ist jetzt wirklich auch ein Zitat von Schmitt. Und genau diese Idee, wieder eine Gemeinschaft zu stiften, eine Demokratieform zu stiften, die auch ohne allgemeinen Wahlen auskommt, die ohne das Debattieren und Ausdiskutieren, ohne Repräsentativität auskommt. Das haben wir auch in unserer Forschung gefunden. Also Sie sehen, dass in diesem widersprüchlichen Konstrukt von demokratischem Faschismus sehr viele verschiedene Ebenen thematisiert werden von uns, um herauszufinden, was die Dynamik der rechten und rechtsradikalen Kräfte hier in unserer Gegenwart ist, wo ja die Menschen, die nun AfD wählen, ja größtenteils auch demokratisch sozialisiert wurden. Und unsere Annahme ist, dass sich in unserer heutigen Zeit auch der Faschismus gewandelt hat.
Sie haben ja jetzt verschiedentlich schon die Mentalitäten erwähnt und auch die Interviews, die Sie geführt haben. Bevor wir jetzt von der Metaebene auf diese spannenden Interviews und auf das kommen, worauf Sie dabei gestoßen sind, auf welche Mentalitäten explizit, doch noch mal kurz gefragt, Sie haben das ja jetzt umfassend erläutert, aber lassen sich die Elemente des demokratischen Faschismus in erstens, zweitens, drittens auflisten?
Das ist immer besonders beruhigend, ne? Also wenn man einfach ein Merkmalsapparat hat, auch um zu verstehen, ob die gegenwärtige Situation jetzt beispielhaft faschistisch ist oder nicht ist. Und es haben auch viele Kollegen, die versucht haben, die Gegenwart zu analysieren, mit Merkmalen gearbeitet. Jason Stanley beispielsweise ist ein prominenter Vertreter. Und wir fanden das immer ein bisschen unbefriedigend, weil bei der Aufzählung von relativ statischen Eigenschaften gerade das dynamische und prozesshafte Element und auch der Wandel der rechten Parteien so ein bisschen verloren geht. Also gleichwohl kann man aber sagen, und da spreche ich für viele Kolleginnen, dass wir alle den Faschismusbegriff aus der verstaubten Theorieschublade wieder rausgezogen haben, weil uns insbesondere auch diese lustvolle Grausamkeit irritiert hat, mit der rechte Kräfte derzeit operieren. Und das darüber hinaus, das ist besonders wichtig, faschistische Bewegungen historisch wie heute immer auch etwas Revolutionäres hatten. Das heißt, sie haben immer einen transformatorischen Charakter. Sie wollen die Gesellschaft, wie sie ist, am Ende überwinden. Und genau das führt auch dazu, dass die Wählerinnen jetzt nicht unbedingt dann diejenigen sind, die ausschließlich ein tiefes Misstrauen haben in die demokratischen Institutionen, das haben sie, sondern dass darüber hinaus auch eine Euphorie des Neuanfangs kommt. Also das Gefühl einer Zeitenwende, dass sich sozusagen etwas grundlegend nochmal ändern wird. Und das sozusagen ist auch etwas, womit die Parteien sehr stark spielen.
Dann schauen wir doch jetzt mal auf die Interviews. Ich glaube, 41 Interviews haben Sie gemacht für Ihr Buch Zerstörungslust. Wie haben Sie zunächst mal die Leute ausgewählt, die Ihnen da Antworten gegeben haben?
Ich glaube, da muss ich vorgängig zunächst einmal mal darauf eingehen, dass wir neben den Interviews auch eine Umfrage durchgeführt haben mit knapp 2600 Beteiligten in Deutschland. Und da haben wir Aussagen verwendet, die Kollegen aus der Politikwissenschaft etabliert haben, einer Forschungsrichtung, die sich Need for Chaos nennt.
So Bedürfnis nach Chaos.
Genau, Bedürfnis nach Chaos. Mhm. Und die haben Aussagen abgefragt, wie ich freue mich, wenn in anderen Ländern Naturkatastrophen passieren. Oder aber ich möchte, dass unsere Gesellschaft in Schutt und Asche gelegt wird. Und die haben in mehreren Studien herausgefunden, dass ungefähr 15% in den angelsächsischen Ländern hochdestruktiv waren. Und wir fanden das interessant, weil wir uns auch im Zuge unserer Forschung zum Autoritarismus für dieses Element interessiert haben, das nicht unbedingt so ja bewahrend war, ne, wie man sich Autoritäre auch vorstellt, konservierend, bewahrend, sondern für diese ja aktiven, flirrenden Elemente, ne, also dieses, was wir beobachtet haben, auch dieses Gefühl, dass die Menschen wirklich on fire sind und die Gesellschaft niederbrennen wollen. Und wir haben Items ein bisschen abgeändert und dann eine Umfrage durchgeführt. Da haben wir beispielsweise neben der Aussage, die Gesellschaft soll in Schutt und Asche gelegt werden, auch noch gefragt nach der Zustimmung zu der Aussage, wenn ich an unsere politischen Institutionen denke, kann ich nur denken, sollen sie doch alle untergehen. Oder aber um so eine gewisse Gewaltaffinität auch nochmal abzufragen, dass gewalttätiges Verhalten in gewissen Situationen gerechtfertigt ist. Und zunächst einmal haben wir einen beruhigenden Befund festgestellt, dass nämlich 60% in Deutschland nicht destruktiv waren. Aber 40% waren niedrig oder hochdestruktiv. Und wir haben uns insbesondere für die kleine Gruppe der Hochdestruktiven interessiert. Das waren 12,5%. Das hört sich jetzt nicht viel an, ist aber doch auch eine sehr dynamische Minderheit, die sozusagen auch in die Mehrheit hineinwirken kann. Und da haben wir eben Interviews mit den Personen geführt, die in der Umfrage teilgenommen waren, hochdestruktiv waren und oder auch AfD gewählt haben. Und wir haben auch noch darüber hinaus Mitglieder aus libertären Vereinigungen angeschrieben und mit denen gesprochen. Und es waren dadurch auch wirklich sehr unterschiedliche Personen, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind. Wenn man sich mal die Herkunft, die soziale Herkunft anschaut, da waren Unternehmerinnen dabei, genauso wie Produktionsarbeiterinnen oder Arbeitslose. Und die waren dann auch sozusagen in ihren biografischen Werdeläufen relativ divers. Was sie aber alle eint, ist, dass sie in ihrem Leben irgendwie herausgefordert wurden, dass sie gewisse biografische Brüche erlebt haben, dass nach der Pandemie beispielsweise das kleine Unternehmen bankrott gegangen ist, dass der Vater ein Pflegefall wurde und dann das Haus zwangsversteigert werden musste. Gleichwohl sozusagen gab es da schon auch in den Einstellungen und in den Mentalitäten große Unterschiede. Aber was sie alle eint, ist der Wunsch, dass unsere Demokratie, so wie sie ist, nicht mehr Bestand haben soll.
Und das waren Leute aus Ost und West?
Genau.
Die Demokratie nicht Bestand haben soll. Wie hat sich das denn geäußert? Was haben die so gesagt?
Ich kann ja vielleicht einmal mit so einer eher, ja, so einer Alltagsdiagnose anfangen, die uns häufig begegnet ist. Eine Person hat gesagt, und das kam in Variationen immer wieder vor, ich habe das Gefühl, dass alles schlechter geworden ist. Oftmals begann es mit solchen Alltagsbeobachtungen, dass die Deutsche Bahn nicht pünktlich kommt, aber auch, dass sozusagen die gesamte Umgebung, in der man lebt, dass der Putz von den Wänden bröckelt, dass das Gebüsch am Straßenrand nicht gepflegt ist, dass die Rolltreppe nicht fährt.
Also so ganz banale Geschichten eigentlich.
Genau, aber dass sozusagen gerade das Nicht-Funktionieren der öffentlichen Infrastruktur, das ist nicht zu unterschätzen für die politische Alltagswahrnehmung, weil viele eben dann gekoppelt daran, dass es auch beruflich ins Stocken geraten ist, viele dann eben daran geschlossen haben, es funktioniert hier einfach nichts mehr. Und das Interessante ist, und das macht sozusagen die Erzählung auch zu einer rechten Erzählung, dass sie immer formuliert wurde vor dem eigenen Hintergrund, dass man ja eigentlich zu etwas nicht höherem berufen ist, aber dass man Privilegien haben sollte, weil man eben immer Leistungen erbracht hat, weil man nicht faul war, dass man deswegen eigentlich partizipieren können sollte am gesellschaftlichen Reichtum. Das wurde aber ihnen dann immer vorenthalten, weil immer andere Personen stattdessen diesen Reichtum konsumiert haben. Wir haben das Ganze dann Nullsummendenken genannt, was für uns wirklich eine wichtige Erklärung ist, um den Auftrieb der rechten Parteien in der Gegenwart zu erklären. Das Nullsummendenken basiert auf der einfachen Logik, dass wenn eine Gruppe gewinnt, eine andere notwendigerweise verlieren muss. Und das heißt, übertragen auf die Gesellschaft, dass die Gesellschaft insgesamt nicht mehr wahrgenommen wird wie noch in den Nachkriegszeiten als eine Gesellschaft, wo permanent unsere Ressourcen wachsen, der Wohlstand wächst und wir können alle daran partizipieren, sondern Gesellschaft wird auch als eine wahrgenommen, die sich auch klaustrophobisch schon fast schließt, wo es nur noch eine begrenzte Ansammlung gibt von Ressourcen und man muss gucken, dass man was abbekommt, denn sonst nimmt sich ein anderer etwas davon.
Entweder ich oder der oder die.
Ja, genau. Mhm. Und damit hat sich eben aber auch eine zentrale Wahrnehmung auch von Demokratie verändert, die ja eben gerade noch bis zur Jahrtausendwende sehr stark assoziiert war mit dem Fortschrittsversprechen.
Also Sie haben das jetzt beschrieben, was anfängt mit diesen Alltagsbeobachtungen und dann das Nullsummendenken. Was ist mit der Zerstörungslust bei denen, die Sie befragt haben? Also Sie sprechen ja auch davon, dass der Faschismus nicht notwendigerweise als politische Gewaltherrschaft wiederkehren wird, das hatten Sie eingangs auch schon gesagt, sondern dass er bereits jetzt als faschistische Fantasie in der Demokratie existiere. Also sind Sie da bei den Interviews, bei den Befragungen auch auf solche faschistischen Fantasien gestoßen?
Vielleicht zunächst mal zur Zerstörungslust. Wir haben erlebt, und das übersetzt sich eigentlich auch in der Allianz der Parteiangehörigen, dass gerade die Zerstörungslust, also der Wunsch, die Demokratie in Schutt und Asche legen zu wollen, dass das eine bindende affektive Klammer ist, die ganz unterschiedliche Personengruppen auch klassenübergreifend zusammenhält. Ne? Denn gerade die Personen, die wir befragt haben jetzt konkret, die eher sozusagen selbstständig waren, kleine Unternehmen geführt haben, die fanden sich vor allen Dingen durch Diskriminierungsauflagen in ihrer unternehmerischen Freiheit eingeschränkt oder auch durch wachsende Bürokratisierung gehemmt im eigenen Wachstum. Wohingegen dann die Personen aus den Mittelschichten sich in ihrem Aufstiegsversprechen eher betrogen fanden. Ne? Sozusagen, die haben wahnsinnig investiert in die eigene Ausbildung und irgendwie ist doch alles eher prekär als stabil mit der Finanzierung des Eigenheims. Und dann sind eben tatsächlich ArbeiterInnen, die auch teilweise steile Abstürze erlebt haben und die sich nun noch in ihrer letzten Würde, Arbeiterin zu sein, beraubt sehen. Also denn das war ja lange Zeit wirklich eine identifikatorische Kategorie, man war stolz, Arbeiterin zu sein. Und das gilt ja heute für die Gegenwart gar nicht mehr. Und das nur um zu verstehen, dass sich hinter dieser Zerstörungslust ganz unterschiedliche Motivationen bündeln und dass eben darum aber in dieser Allianz es eine unglaubliche affektive Dynamik entfalten kann, um dann rechten Parteien Auftrieb zu geben. Und die faschistischen Imaginationen, die docken natürlich genau daran an. Das wurde teilweise sehr konkret. Also bei einem Studenten, den wir interviewt haben, da war das wohl am explizitesten. Der hat gesagt, es war ein Biologiestudent, na ja, schauen Sie doch mal. Unsere Gesellschaft, die ist eigentlich ein bisschen wie ein Mikrokosmos aus Bakterien. Da ist es auch so, wenn die eine Population zu groß wird, dann muss man die beschränken, dann muss man die eindämmen, denn sonst sterben wir aus. Da war tatsächlich auf so einer fast planetarischen Ebene eine nihilistische Vernichtungsfantasie gegenüber anderen Kulturen präsent. Eher ja verdecktere Formen waren der Wunsch beispielsweise auch politischen Gegnerinnen, da wurden oftmals Klimaaktivistinnen genannt, dass denen Schaden zugefügt wird. Na, beispielsweise waren damals noch ein bisschen die Klimaaktivistinnen präsent, die sich auf die Straße geklebt haben. Und da wurde oft der Wunsch geäußert, dass die Polizei, die ja auch sehr ruppig bis gewalttätig dagegen vorgegangen ist, dass die doch einfach mal hätte aufs Gas treten können. Also sagen, das sind alles Imaginationen und Fantasien, die auch in diesem Bereich bleiben, aber die trotzdem signalisieren, das ist mehr als nur eine konservative oder autoritäre Disposition.
Worüber wir bislang jetzt noch nicht geredet haben im Zusammenhang mit Zerstörungslust und faschistischen Fantasien, ist der Themenbereich Migration. Ich glaube, da haben sich auch einige zerstörungslustige, sag ich jetzt mal, Positionen gezeigt.
Ja, das nimmt man schon als selbstverständlich so an. Aber das war auch in den Interviews das zentrale Thema.
Wenn wir jetzt noch mal auf die Gesamtheit der Interviews und der Umfrage auch, die Sie gemacht haben, gucken. Sie verwenden unter anderem auch den Begriff blockiertes Leben, um die Gefühls- und Gemütslage der von Ihnen Befragten zu beschreiben. Was ist ein blockiertes Leben oder anders formuliert, wodurch sind diese Leben blockiert?
Wir haben, um genau das besser zu verstehen, Erich Fromm nochmal gelesen. Der hat neben Theodor W. Adorno und den Kollegen, die damals die Studien zum autoritären Charakter durchgeführt haben, hat er schon eine sehr frühe Analyse des Faschismus vorgelegt. Und er hat damals die Beobachtung gemacht, dass die Destruktivität, die er damals erlebt hat, dass das Ergebnis sei ungelebten Lebens. Blockierte Leben heißt aber heute etwas anderes als damals. Fromm hatte noch sozusagen große Ohnmachtsgefühle vor Augen angesichts der Weltwirtschaftskrise und der großen Konzerne, wo man eben sich selbst nicht entfalten konnte. Und wir leben ja heute in einer hochindividualisierten Gesellschaft, wo man zunächst mal sagen muss, dass die subjektiven Rechte gerade in den letzten Jahren gestiegen sind. Wir können eigentlich in weitaus größerem Maße an Gesellschaft partizipieren. Das aber führt eher dazu, dass die Empfindungen dann blockiert zu werden, dass die zunehmen und nicht unbedingt abnehmen, weil ja man selbst mit einem ganz anderen Partizipationsversprechen auch erzogen wurde. Und die Gründe, sich blockiert zu fühlen, hinten anzustehen, nicht das zu bekommen, was einem zusteht, die Gründe sind eben auch hier vielfältig, je nach sozialer Herkunft. Das ist zunächst einmal die enorm gewachsene soziale Ungleichheit, die dazu geführt hat, dass soziale Aufstiege tatsächlich insbesondere für Arbeiterinnen und für die Mittelschicht schwieriger geworden sind. Dann darüber hinaus, was auch als Blockade empfunden wird, ist der Schutz von Minderheiten, der dazu geführt hat, dass einige Personengruppen, insbesondere eben Männer, ein Stück weit ihre Privilegien eingebüßt haben. Gerade die Idee beispielsweise, dass man Familienernährer ist und Haushaltsvorstand, das hat heute an normativer Gültigkeit eingebüßt. Mhm. Und vielleicht noch ein letzter Punkt ist, dass nicht man nur an Privilegien einbüßt, sondern dass nun eben Personengruppen, die zuvor in der Minderheit waren, dass die an einem vorbeiziehen, ne? Dass die bevorzugt werden würden. Das wird so wahrgenommen, dass andere vorgelassen werden. Und dieses ist auch etwas, was zu diesem Gefühl im Leben blockiert zu sein, was da eben mit dazugehört. Aber es ist ein Gefühl.
Es ist ein Gefühl, aber ein Gefühl, das dann auch dazu beiträgt oder ganz ursächlich ist, um jetzt nochmal zur AfD zu kommen und den Wählern und Wählerinnen, dafür, dass Menschen dann eben die AfD wählen, also dieses Gefühl, blockiert zu sein, würden Sie sagen?
Ja, weil die AfD eben genau das Versprechen macht, dass die Blockade beseitigt wird, dass es vorangeht im eigenen Leben und in Deutschland. Und zwar, indem man wieder auch die muskulären, die kapitalistischen Kräfte dann entfesselt und befreit. Ne? Also weil die AfD es geschafft hat, hier tatsächlich eine andere Imagination zu stiften, die über die Krisen, die wir gerade real erleben, die darüber hinausgehen.
Nachdem wir jetzt ein bisschen auf der Ebene der Interpretation sind wieder, möchte ich noch mal über die Faschismusdebatte sprechen, die ja jetzt schon seit einiger Zeit in den Feuilletons geführt wird. Wir haben eingangs über demokratischen Faschismus geredet. Vor allem Ihr Kollege, der Literatur- und Sozialwissenschaftler Jan-Philipp Reemsma, hat sich ja entschieden dagegen ausgesprochen, also gegen die Verwendung des Faschismusbegriffs. Er hat geschrieben, wer etwas analysieren will, frage, was er vorfindet, nicht, ob das, was er vorfindet, etwas anderem ähnelt. Zumal dann, wenn das, womit er vergleicht, stets noch so zurecht definiert werden muss, dass der Vergleich irgendwie einleuchtet. Was erwidern Sie darauf?
Also die These von dem Kollegen Reemsma, der ja wirklich ein sehr renommierter Gewaltforscher ist und dem wir auch für unser Buch auch einige Einsichten verdankt haben, die hat er entfaltet auf einer Konferenz in Konstanz, bei der wir auch zugegen waren und die so ein bisschen diese Faschismusdebatte, die sich gerade in den Medien entfaltet, vorbereitet hat. Und was uns ganz wichtig war, weil wir ja eben auch mit dazu beitragen, wieder über Faschismus zu sprechen, war, dass es nicht egal ist, in welchen Begriffen man Gegenwart analysiert. Wir können auch die Phänomene natürlich ausschließlich beschreiben und eine Lust an der Gewalt diagnostizieren und können dabei stehen bleiben. Was aber wegfällt, wenn man nur Phänomene beschreibt und sie nicht in einem größeren Begriff situiert, sind die Dynamiken, die dem dann auch inhärent sind. Denn es hat durchaus politische Folgen, wenn man von Faschismus spricht oder nicht von Faschismus spricht. Beispielsweise, ob man mit rechten Parteien kooperiert, ob man sie an Regierungen beteiligt oder nicht. Das war etwas, was für uns nochmal sehr wichtig war, hervorzuheben. Begriffe sind nicht folgenlos. Sie haben Konsequenzen, wenn man sie politisch übersetzt, eben in dem Umgang dann auch mit rechten Parteien. Beispielsweise auch ganz konkret, soll man die AfD verbieten? Soll es einen Verbotsantrag geben oder nicht?
Sind Sie denn eigentlich für ein AfD-Verbot?
Ich glaube, man kann das ganz einfach so sagen, dass alles, was der AfD schadet, der Demokratie nutzt. Das AfD-Verbotsverfahren ist natürlich mit einem hohen Risiko verbunden. Es gibt mittlerweile aber sehr viele Analysen von Kolleginnen, die sehr gute Argumente vorgelegt haben, es nochmal anzustrengen. Wann der richtige Zeitpunkt ist, ist nochmal eine andere Frage.
Also das heißt, Sie sind näher bei zum Beispiel der Philosophin Eva von Redeker, die ja sagte, wenn zu nichts sonst sollte ein Begriff des Faschismus zumindest dazu gut sein, dass wir den Faschismus auf nicht-faschistische Weise bekämpfen.
Ja, das hat sie ja sehr schön formuliert. Ich glaube, worauf sie aber auch hinaus will, ist, dass man nochmal damit schärfen kann, was tatsächlich eine antifaschistische Perspektive heute ist, die nicht nur darauf ausgerichtet ist, zunächst einmal, und das ist das oberste Ziel, das würde ich gerne hier festhalten, dass man mit allen Mitteln versucht, die AfD zu verhindern, dass sie an eine Regierung kommt, dass wir da aber nicht stehen bleiben dürfen, dass wir uns fragen müssen, nicht nur wo kommt es her, sondern wie können wir unsere Demokratie wieder lebenswert machen, wie können wir diesen Begriff wieder mit Leben füllen, damit diese über 40%, die gerade in Sachsen-Anhalt vorhaben, AfD zu wählen, damit sich diese wieder auch der Demokratie zuwenden können und damit auch diejenigen, die sich selbst als Demokratinnen verstehen, wieder das Gefühl haben, partizipieren zu können und gegen die eigene Ohnmacht etwas tun zu können.
Und welche konkreten politischen oder gesellschaftlichen Maßnahmen schlagen Sie vor?
Das sind natürlich die Fragen, die uns als Soziologinnen auch immer gestellt werden und wo wir aber jetzt unsere eigene Fachkompetenz verlassen, ne? Denn wir haben vor allen Dingen auch in unserem Buch erst einmal Analysen bereitgestellt, die die Probleme aufzeigen und auch Hinweise geben, wo kommt es denn eigentlich her? Aber wir würden die gerne eben auch in die Zivilgesellschaft weitergeben, die dann selbst aktiv werden muss. Und auf welche Weise, kann ich gerne natürlich auch ein bisschen was dazu sagen, aber das zeigen gerade auch viele Initiativen in den ostdeutschen Bundesländern, die wirklich an die Haustüren gehen, klingeln, mit den Menschen reden, die versuchen eben auch eine alternatives Angebot bereitzustellen, gerade ganz basale Infrastruktur aufzubauen, die ja auch gerade in den ostdeutschen Bundesländern sehr stark abgebaut wurde oder auch von Rechten übernommen wurde. Ein ganz einfaches Beispiel aus Frankreich dazu. Da haben Kolleginnen untersucht, dass die Schließung von Bar Tabaks, das sind so halb Kiosk, halb Bütchen, ne, sind so Räume, dass die Schließung von Bar Tabaks im ländlichen Raum dazu geführt hat, dass die rechtsextreme Partei Rassemblement National, dass die gestiegen sind. Und das Interessante ist nun, dass im umgekehrten Fall, wenn wieder neue Bar Tabaks eröffnet wurden, dass da der Stimmanteil wieder zurückging. Also das sozusagen
sehr verrückt, ja.
Dieser einfache Ort, der ja nun ja jetzt nicht das größte Charisma hat, aber wo wirklich Leute ganz unterschiedlicher Herkunft miteinander zusammenkommen und im Austausch sind, dass das etwas hat, was Demokratie resilienter macht. Ne? Und dass man auch darauf achten muss, dass gerade in ländlichen, in peripheren Regionen ein demokratisches Miteinander ermöglicht wird. Aber das wird natürlich alles nicht reichen, ne? Um die AfD jetzt längerfristig aufzuhalten. Da braucht es auch alternative Ideen, wie unsere Demokratie auch in Zeiten der Polykrise, in der wir gerade leben, wie die noch funktionieren kann und ob wir nicht auch über alternative Wirtschaftsmodelle nachdenken müssen, die nicht länger auf ein ungebremstes Wachstum setzen, um eben Wohlstand zu generieren.
Ja, Sie sprechen von einem postliberalen Antifaschismus in Ihrem Buch.
Ja, das ist genau diese Idee, ne? Also postliberal im Sinne von, dass man mal diese liberale Grundidee des Wachstums, des kapitalistischen Wachstums, dass man versucht, die ein bisschen wieder einzuklammern und einzuhegen und stattdessen eben Antifaschismus koppelt auch an eine andere Art und Weise, unser Leben zu organisieren. Also, dass man Gesellschaft wieder wahrnimmt als ein wirklich öffentliches Gut, zu dem alle mitgehen. Mitglieder Zutritt haben. Dazu gehört auch eben eine ja, kostenlose Infrastruktur, bezahlbarer Wohnraum, kostenloser Nahverkehr, also ähnliche Methoden, wie sie gerade der demokratische Bürgermeister in New York, Soran Mamdani, erprobt und womit er ja große Erfolge hat momentan, auch weit über New York hinaus.
Also ich höre da schon Optimismus raus. Nicht den Pessimismus, den zum Beispiel der FAZ-Redakteur Justus Bender verbreitet mit seinem Buch Deutschland 2033, wo er so ein Szenario aufmacht, dass 2033 es eine Koalition zwischen der CDU und der AfD geben wird mit Alice Weidel als Bundeskanzlerin. Mehr Optimismus bei Caroline Amlinger, oder?
Also ich glaube, Justus Bender bedient sich da ja auch ein bisschen dem Genre der Dystopie, dass er auch immer warnen soll, dass es 2033 eben nicht so aussieht, wie von ihm beschrieben. Ich bin, optimistisch ist zu viel gesagt, aber ich sehe sozusagen in dieser fundamentalen Krise, in der sich so viele demokratische Länder momentan befinden, sehe ich eine Chance, dass sich der Horizont auch noch mal öffnet, anders über unsere Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, nachzudenken. Dass wir anders mit dem Klimawandel umgehen, dass wir anders mit Ungleichheiten umgehen und dass wir auch ja anders mit kriegerischen Konflikten umgehen. Weil wir gerade sehen, es geht um alles. Es geht um unsere Demokratie und wir brauchen Alternativen. Wir müssen sozusagen wieder die Demokratie ja mit Leben füllen.
Caroline Amlinger, herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und hier zu Gast waren im SWR Kulturgespräch.
Vielen Dank.
Mein Name ist Doris Maul und ich bedanke mich auch für Ihr Interesse.